Moment noch, Überleben in der Arbeitswelt. Der Podcast über Arbeitszufriedenheit, wirksame Zusammenarbeit und Zwischenmenschliches. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Moment noch. Es ist die Folge Nummer 40 und ich habe wieder Toni dabei. Hi Toni.
Hi Simone.
Ja, ich muss noch was ergänzen zum letzten Mal. Ich habe ja gesagt, wir werden jetzt mit Video verfügbar auf Spotify und auch auf YouTube. Es geht leider nur auf YouTube. Geht aus technischen Gründen leider nicht anders. Ja, und dann gab es nach der letzten Folge, da ging es ja um das Thema Sinn in der Lebensmitte und ich habe relativ viel von Viktor Frankl erklärt, gab es ein paar Rückfragen aus der Hörerschaft. Das erste war so das Thema, sind die Sinnkrisen wirklich nur ein Thema der Lebensmitte oder gibt es das auch schon früher? Und das zweite war, dass sich Menschen gewünscht haben, dass wir das nochmal ein bisschen konkreter auch zeigen. Deshalb ist die Folge heute so ein bisschen unter dem Motto, was macht uns eigentlich zufrieden im Job und generell? Darum geht es nämlich eigentlich bei Viktor Frankl.
Ja, richtig cool, Simone, dass da so viel Rückmeldung auch kam und die Hörer und Hörerinnen sich da gewünscht haben, dass wir noch ein bisschen mehr drüber philosophieren und sprechen, finde ich richtig, richtig klasse. Und also ich merke das auch, dass gerade auch so in meinem Team, da sind viele Jüngeren und die gehen tatsächlich anders mit Leistung um, habe ich zumindest so den Eindruck. Und es ist auch weniger so dieses Augen zu und durch und so verbissen, sondern die wägen schon auch mehr ab irgendwie und fragen nach Sinn oder haben auch ein anderes Verständnis von Belastung oder auch Überlastung. Und wenn ich das mit mir vergleiche, wie ich so früher auf die Arbeit geschaut habe, da ist das schon anders gewesen irgendwie. Und da habe ich mich jetzt natürlich auch gefragt, ist das irgendwie schon dann doch auch ein Generationenthema? Ja.
Ja, das ist echt eine gute Frage. Also da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Man liest ja auch sehr viel. Ich weiß nicht, ob es ein Generationsthema ist. Ich denke, es gab auch in unserer Generation welche, die waren klar leistungsorientiert und haben es auch übertrieben mit dem Arbeiten. Und es gab aber auch welche, die das schon früher anders gesehen haben. Nur, sie haben es halt nicht so offen ausgesprochen, ja. Und heute, es ist ja so, du hast ja das Gefühl, auf Social Media, ja, da wird ja sehr viel darüber gesprochen. Das heißt, es werden auch Dinge, die man sich früher nicht getraut hat, A, viel normaler, weil sie viel mehr in den Gesprächsraum geholt werden, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ja, auf der Jagd nach Viralität. Ich weiß nicht, ob du so ein Video schon mal gesehen hast von so ganz jungen Leuten, die in die Arbeitswelt eingetreten sind. Und teilweise gibt es da sogar welche, die wirklich heulen, weil sie feststellen, was das heißt, ja, von 9 to 5 zu arbeiten, dann nur Anreise, Abreise, dass dann eben von einem Tag, wenn ich eine 40-Stunden-Woche habe, nur noch 2-3 Stunden waches Leben übrig bleiben.
Ja, kenne ich die Videos tatsächlich und war auch so ein bisschen schockiert tatsächlich.
Ja, es ist eine andere Zeit. Und wie gesagt, ich glaube, es gab in jeder Generation gab es sowohl das eine als auch das andere.
Ja, und ich finde die Bewegung ja gut, auch das nochmal zu hinterfragen. Muss ich jetzt irgendwie 40 Stunden, 50, 60 Stunden irgendwie arbeiten?
Ja.
Ich finde immer, wenn die Leistung stimmt, und jetzt kann man auch das ja wieder definieren, ne, was heißt irgendwie Leistung und wann ist Leistung irgendwie gut, dann darf ja auch weniger gearbeitet werden. Also das ist ja auch eine Sache, die man rausgefunden hat bei so Teilzeitbeschäftigten auch, dass die meistens total effizient auch unterwegs sind und manchmal sogar mehr geschafft kriegen, als die 40 Stunden auf der Uhr haben. Also ich finde, das eine darf man auch mit dem anderen, ja, nicht zu sehr vermischen, ne, und sagen, nur weil jetzt jemand vielleicht auch weniger arbeiten möchte, ist er bereit, weniger zu leisten. Das stimmt ja ganz, ganz oft gar nicht. Genau. Aber ich bin bei dir. Also man darf es auch nicht verallgemeinern, tatsächlich.
Also sicher ist in der aktuellen jüngeren Generation einiges anders, als es bei uns war. Aber das war auch schon immer so, dass Generationen unterschiedliche Werte auch schon in jüngeren Jahren haben.
Ja. Jetzt hattest du es ja schon gesagt, dass die Rückmeldung zur letzten Folge war, dass die Menschen, die uns zugehört haben, die ich auch, habe ich rausgehört, konkrete Beispiele aus dem echten Arbeitsleben gewünscht. Und ich fände aber noch mal cool, wenn du noch mal ganz kurz was zu den drei Sinnebenen von Viktor Frankl sagst, damit wir alle auf der gleichen Ebene unterwegs sind.
Ja, sehr gerne. Also Viktor Frankl hat ein Bild vom Thema Sinn gehabt, das finde ich sehr, sehr nah ja am echten Erleben ist. Also der hat im Prinzip gesagt, wir erleben Sinn dadurch, wie wir durch die Welt gehen. Und wir erleben Sinn, wenn wir durch die Welt gehen. Also für ihn war Sinn nichts Überhöhtes, ja, wo jetzt jeder irgendwie seine Bestimmung oder seine Berufung finden muss. Das ist auch tatsächlich so, dass das selten Menschen weiterhilft, weil sie suchen sehr, sehr lange. Und wenn sie dann fündig werden, ist das sehr, sehr brüchig. Und deshalb finde ich das Modell von Viktor Frankl viel, viel hilfreicher. Nämlich, wenn ich mir anschaue, wie erlebe ich Sinn in jedem Tag, in jedem Moment, in jeder Sekunde. Für ihn ist quasi das Leben eher die Summe einer Aneinanderreihung von stimmigen Momenten. Ja, und also viel mehr das als ein statischer Zustand. Ja. Und da gibt es eben drei Bereiche, da hatten wir das letzte Mal auch drüber gesprochen. Ich kann Sinn im Erleben finden, das kann Genuss sein, ein Konzert. Ich höre jemandem zu, ich habe eine schöne Begegnung, jemand tut was für mich. Oder halt eben, ich bin derjenige, der was tut, also der konzipiert, der gestaltet, der entwirft, der vielleicht handwerklich irgendwas macht. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, im Urlaub am Strand bin und finde Sand schön, das ist ein Erlebnis wert, weil ich genieße den Sand. Wenn ich jetzt eine Sandburg baue, wäre das eine gestalterische Leistung. Und dann, ich hatte das tatsächlich hier auf WhatsApp mit einem sehr guten Freund diskutiert, der gesagt hat, ja, aber Haltung, die Nummer drei, das kannst du ja gar nicht separat als einzelnes Thema betrachten. Und da hat er recht, wir haben natürlich immer eine Haltung.
Stimmt.
Also jetzt, ne, aber es gibt Situationen im Leben, die vom Erlebniswert her nicht schön oder sogar sehr unangenehm sind und an denen ich aber nichts ändern kann. Das beste Beispiel hier ist immer, wenn jemand Nahestehendes stirbt. Dann ist es einfach kein schönes Erleben und es ist auch nichts, wo ich was dran ändern kann. Derjenige wird nicht mehr lebendig. Und dann kann einem eben die Haltung helfen, durch diese Zeit zu kommen. Zum Beispiel die Dankbarkeit, dass man mit demjenigen zusammen sein durfte. Das kann einem helfen, zumindest in dieser Wellenbewegung der Trauer einen gewissen Halt zu finden.
Ja, also ich höre da ganz viel Einstellung zu Dingen auch raus.
Ja, ne? Genau, und auch sind die Einstellungswerte, ja. Mhm.
Und auch das Sehen von Kleinigkeiten. Also ich fand dein Bild so schön mit dem Sand. Weil da würden wir ja jetzt gerade als Erwachsener irgendwie denken, naja Gott, ist doch nur Strand, ist doch nur Sand. Aber ich kann auch aus diesem Moment was Besonderes machen, eben wie du sagst, indem ich da eine andere Haltung zu habe und mich auch an diesem Sand und an dem Meer und an dem Strand dann irgendwie erfreue. Und das ist erstmal, finde ich, eine Mindset-Geschichte.
Total.
Und dann habe ich noch nichts gestaltet und habe erstmal auch noch nichts erlebt, ne? Sondern ich schätze den Sand
genau.
und den Strand.
Für manche Leute kann das so schlimm sein. Es gibt ja Leute, die hassen Sand.
Dann dürfen sie aber nicht ans Meer fahren.
Nee, aber vielleicht landen sie zufällig da und dann hilft die Haltung vielleicht, da wieder rauszukommen.
Das stimmt, da hast du recht. Jetzt würde ich aber vorschlagen, lass uns doch mal wirklich auf konkrete Ereignisse aus dem Arbeitsalltag schauen. Da habe ich jetzt nämlich richtig, richtig Bock drauf, dass wir da das nochmal ein bisschen auseinandernehmen. Mir fällt tatsächlich als erstes Beispiel ein das Thema Reorganisation.
Mhm, ja.
Kennen, glaube ich, auch 99% der arbeitenden Bevölkerung. Und ich kenne das auch von mir. Also gerade wenn man auch in einem Konzern arbeitet, hat man das schon des Öfteren mal erlebt. Und bei mir sind so die ersten Gedanken, die ich dann auch habe, wirklich so dieses Thema, oh je, schon wieder. Uns ist doch noch gar nicht so lange her, dass es die letzte gab. Oder jetzt machen wir was wir irgendwie vor zwei Jahren gemacht haben. Jetzt machen wir das schon wieder. Kennst du das auch?
Oder Rolle rückwärts natürlich.
Ja. Oder auch
klar, erstmal Dezentralisierung, Zentralisierung ist eins der besten Beispiele.
Stimmt. Ja.
Das klar kenne ich das auch. Ja, und das ist so, wenn wir als Berufsarbeiter, wenn will ich mal von mir reden, zu die ersten Reorganisationen, die fand ich total spannend. Da war ich auch ein bisschen aufgeregt, neugierig. Hab das als was ganz Besonderes erlebt und habe auch all das, was man mir erzählt hat, also was mein Vorgesetzter mir damals dazu erzählt hat, warum man das macht, warum das sinnvoll ist, das habe ich erstmal geglaubt.
Ja, also auch das kenne ich, wobei ich gemerkt habe, auch mit eben zunehmender Erfahrung beispielsweise, dass ich dann auf einmal auch ein Verständnis für die Bedeutung entwickelt habe. Also ich habe auf einmal verstanden, warum es die Reorganisation auch irgendwie gebraucht hat. habe aber auch durch meine Erfahrung besser verstanden, was kann das heißen? Also auch an Nachteilen oder an Problemen oder wie man es irgendwie auch nennen möchte. Und natürlich auch so ein bisschen die Ernüchterung. Man hat dann irgendwie schon 3, 4 Reorgs erlebt und weiß dann auch irgendwie, die gewünschten Vorteile kommen dann halt vielleicht auch nicht, ne? Man geht so ein bisschen negativ auch schon rein. Also man wird zwar gelassener, aber auch gleichgültiger und so ein bisschen
frustriert. Ich würde es gar nicht unbedingt negativ, sondern ich würde sagen realistischer.
Vielleicht auch das, ja.
Ne, Erfahrung ist ja nun mal auch, ja, also ist ja keine Schwarzmalerei, sondern Erfahrung ist Erfahrung.
Ja, stimmt, hast du recht. Wie würdest du sagen, erleben Menschen so eine Reorganisation? Also was passiert da auch in den verschiedenen Menschentypen, in den Chefs, in den Kollegen?
Ja, also ich würde jetzt gar nicht unbedingt auf die Typen eingehen, weil dann wird die Folge zu lang. Okay. Aber was erleben sie? Also Reorganisation heißt erstmal, und das ist uns, glaube ich, zu wenig bewusst in dem Moment, wo wir innere Abwehrmechanismen oder vielleicht auch manche freuen sich dann auch. Warum? Weil Reorganisation heißt meistens, dass sich meine Beziehungen total verändern. Also das, was ich erlebe, sprich die Leute, mit denen ich zu tun habe. Ich kriege vielleicht andere Kollegen. Meine Schnittstellen verändern sich. Zuständigkeiten verändern sich. Also mein Teil am Prozess und der, den jemand anderes macht. Übergabepunkte werden mehr oder weniger. Und nicht zuletzt kann es ja auch sein, dass es einen neuen Vorgesetzten oder eine neue Vorgesetzte gibt. Und hier liegt natürlich ein ganz großer, ja, das ist eine Riesenveränderung, eine Unsicherheit, ja. Also Riese in dem Sinne von, wie erlebt das menschliche, der menschliche Organismus und das Gehirn, ja. Und das ist einfach viel Unsicherheit. Es gibt neue Meetingstrukturen. Es kann sogar sein, je nachdem, ja, wenn es einen neuen Vorgesetzten gibt oder oft werden ja dann im Rahmen von der Reorg auch noch andere Policies rausgegeben. Auf einmal gibt es weniger Homeoffice. Ja, oder mehr, der Zwang dazu. Es gibt ja Leute, die das auch nicht wollen. Und das heißt, was am Ende bei rauskommt, kann für mich besser sein oder schlechter oder ähnlich. Ich weiß es aber erstmal noch nicht. Das heißt, im Erleben einfach vor allem einen Riesenberg an Unsicherheiten und vielleicht gibt es auch schon Klarheiten, die ich nicht mag. Ja, wo ich weiß, okay, die Toni ist jetzt vielleicht nicht mehr meine Kollegin künftig. Das würde ich sehr traurig finden zum Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, hat dann auch was mit Trauer zu tun.
Ja, total.
Und jetzt, wo du darüber gerade gesprochen hast, wenn ich jetzt mal so an den Punkt Gestaltung denke, dann kann das, glaube ich, auch für unterschiedliche Bereiche ja sehr verschieden sein.
Ja, total.
Also die Bereiche, die mitgestalten können, für die ist das total super. Also ich sage jetzt mal irgendwie, typischerweise wahrscheinlich ja irgendwie Controlling oder HR, die sind da sehr stark auch eingebunden. Absolut. Die sind sehr aktiv, ne? Und für die fühlt sich das wahrscheinlich anders und wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen besser an, als für jemanden, der eher gestaltet wird, so drücke ich es mal aus.
Ja, ja, total. Also da kann ich natürlich nur dir absolut zustimmen, weil aus beiden Perspektiven habe ich unzählige Reorganisationen begleitet, also sowohl aus dem Controlling heraus als auch von HR. Und das sind so die Zeiten, ja, da ist man wirklich gefragt, da hat man wirklich sehr viel Gelegenheit, wirksam zu werden. Bei allem, je nachdem, was es für eine Reorganisation, was die Gründe und die Ziele waren, ist es natürlich auch belastend gewesen. Aber der Gestalter in mir, der ist natürlich aufgeblüht.
Ja, und würdest du da auch sagen, auch nach den vielen Jahren, in denen der übergeordnete Sinn vielleicht auch nicht immer nachvollziehbar war? Also wie guckst du da jetzt auch drauf?
Ja, also ich war meistens an den Stellen, wo ich sehr gut informiert war und ich habe zumindest eine Idee gehabt, ja. Aber selbst wenn ich gesagt habe, ach Mann, das ist doch dasselbe, was wir schon mal vor 5 Jahren probiert haben, das hat damals schon nicht geklappt. In der Umsetzung hat das gestalten können, diese Sinnthematik in den Hintergrund gedrückt.
Okay.
Weil ich da einfach das machen konnte, was mir entsprach.
Und jetzt das dritte Thema Haltung, kann ich mir vorstellen, ist auch bei Reorganisationen ein ganz wichtiges Thema. Und da wirklich sehr stark auch dieses Thema, was sind die Gründe für eine Reorganisation? Was sind auch die Vorteile? Und vielleicht jetzt gar nicht mal für mich, aber zu verstehen, was bringt es der Firma?
Ja.
Und da fällt mir auch ganz klar das Thema ein, Kommunikation. Also, ne, wie gesagt, ich habe auch nicht erst eine Reorganisation irgendwie hinter mir. Und es ist ja tatsächlich ganz oft an der Kommunikation gescheitert. Und dabei wäre das so einfach gewesen. Ja, ich glaube, wenn die Leute das verstanden hätten, warum ist es jetzt wichtig für die Firma, warum ist es wichtig für die Abteilung, dann wäre auch dieses Haltungsthema möglich gewesen.
Ja, das wird ja versucht. Also das habe ich noch nie erlebt, dass es nicht versucht wurde. Aber was ich auch erlebt habe, ist, dass jetzt zum Beispiel, ich meine, meistens ist es ja so, dass irgendeiner in der Hierarchie war ja schon bei der vorherigen Reorganisation auch dabei. Mhm. Und der hat ja auch im Hinterkopf, Mensch, das ist eigentlich dasselbe wie das, was wir schon mal gemacht haben. Und versucht aber eher, das einen Mantel darüber zu packen, statt zu sagen, ich weiß, Leute, wir haben das schon mal versucht, aber diesmal wollen wir es richtig anpacken. Das ist zum Beispiel schon eine große Veränderung. Das ist das eine. Das andere, was man auch nicht vergessen darf, also da muss ich jetzt auch mal kritisch drauf gucken, was ja doch oft passiert. Du hast ein Team mit erfahrenen, also mit einem Mix, auf jeden Fall sind da auch sehr viele erfahrene Mitarbeiter drin. Und dann kommen Führungskräfte. Jetzt ist es ja sehr modern, heute zu sagen, ja, die Führungskraft muss sich ja fachlich nicht so gut auskennen, die muss führen können. So, und dann geht die da rein und arbeitet dann vielleicht tatsächlich mal als Organisationsentwickler und ordnet eine Reorganisation an. Das heißt ja nichts anderes, als dass erfahrene Mitarbeiter, die von dem, was in dem Team passiert, von total in der Sache unerfahrenen Führungskräften hin und her organisiert werden. Stimmt, ja. Ich verstehe ja, warum das passiert, ja, und das wird sich auch nicht immer vermeiden lassen und da gibt es auch gute Gründe für. Aber da darf man sich halt eben auch nicht wundern, wenn dann manchmal Mitarbeitende sagen, hier, da bin ich jetzt, ich mache zwar mit, aber ich bin jetzt nicht so 100% an Bord.
Hm. Ja, wahrscheinlich war das mein Punkt, den ich eben auch ein Stück weit mit Kommunikation gemeint habe, ne? Also das mit dem Mitnehmen auch der Leute und auch gemeinsam irgendwie schauen und aber auch die Wahrheit irgendwie aussprechen, ne? Und da habe ich schon teilweise ehrlicherweise erlebt, dass dann rumgeeiert wurde oder man wollte dann noch nicht, weil man konnte noch nicht, wo ich denke, Mensch.
Und man funktioniert nicht. Also wenn irgendwas besser wird im Unternehmen, ein Mitarbeiter, den ich noch nicht total verloren habe, der wird doch da mitmachen.
Ja. Oder auch, und das habe ich ja jetzt gerade vor gar nicht allzu langer Zeit erlebt, das war jetzt keine Reorganisation, aber so ein bisschen schon innerhalb des Teams. Und da habe ich manches auch zum Beispiel falsch eingeschätzt. Ne? Und ich finde auch dazu dann zu stehen und zu sagen, hey, sorry, habe ich nicht kommen sehen. Ne? Tut mir irgendwie auch leid, aber jetzt lass uns nach vorne gucken, uns irgendwie auch besser machen, weil ja, du weißt ja selbst, wie es ist, ne? Hochdynamisch in so Organisation und man kann nicht alles irgendwie vorhersehen und sich überlegen.
Genau, und das wird einem ja in der Regel verziehen. Es wird einem nur nicht verziehen, wenn man einfach blind energievoll weitermacht.
Das stimmt.
Dann wird man irgendwann nicht mehr so ganz ernst genommen. Das stimmt. Darf sich dann auch nicht wundern.
Ja. Dann lass uns mal zum nächsten Thema kommen, weil mir ist noch eins eingefallen, was auch ganz oben mit dabei steht und so ein bisschen auch mit dem Thema Reorg zusammenhängt, nämlich das Thema Einsparprogramme.
Ja.
Hört man auch aktuell ja wieder ganz, ganz oft. Auch da Fokus auf Effizienz und immer weniger Menschen sollen dieselbe Arbeit machen. Und damit einher geht ja auch oft das Versprechen, dass die Prozesse auf jeden Fall besser und leaner und schneller etc. werden. Das trifft zwar manchmal zu, habe ich auch schon erlebt, teilweise aber auch leider nicht.
Ja. Ja. Wollen wir mal direkt ins Erleben einsteigen? Was erlebt ein Mitarbeiter bei einem Einsparprogramm? Also erstens mal natürlich das riesen Damoklesschwert, was nicht nur schwebt, sondern oft auch unterfällt, nämlich mehr Aufgaben, mehr Zeitdruck. In der Konsequenz noch weniger Zeit dazu, auch mal noch ein Gespräch mit jemandem, ein angenehmes Gespräch zu führen, was vielleicht jetzt nicht unbedingt 100% Arbeit ist. Und das führt dann dazu, dass selbst jemand, der was macht, was ihm total entspricht und was er richtig gerne macht, natürlich unter den Rahmenbedingungen keine Freude mehr macht. Ja, weil es einfach zu viel geworden ist. Das kommen wir eigentlich direkt zum Gestalten.
Wollte ich gerade sagen, genau. Weil was ich da auch schon oft erlebt habe, es bleibt zwar die Tätigkeit gleich, ne? Also der wird jetzt nicht irgendwie von Abteilung A zu Abteilung B geschoben, wie wir es ja eben bei der Reorg hatten. Aber so die zentralen Werte verändern sich dann eben. Weil es eben, wie du gesagt hast, dieses Thema Schnelligkeit, Zeitdruck, dann leidet auch Qualität. Die Qualität, genau, ne, Sorgfalt und so weiter, was mir dann als Mitarbeiter vielleicht auch vorher extrem wichtig war. Ne, das gerät dann so ein bisschen unter die Räder sozusagen.
Nicht nur vorher, Toni, das ist dir wichtig, vielleicht ist das
sogar. Oder ja, hast recht. Ja.
Und durch die äußeren Rahmenbedingungen wird dir im Prinzip alles genommen, was du brauchst, um dass du eine vernünftige Qualität sicherstellen kannst.
Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, und halt auch wirklich die Prozesse, die sich da radikal dann verändern. Und du hast es ja eben wirklich schön gesagt, ne? Auf einmal wird mir so ein bisschen der Boden auch unter den Füßen ja echt weggezogen.
Ne? Ja, und alles, stell dir, was ich. Also wenn du ich habe jemanden vor Augen, eine Kollegin im HR, die war top, ja, die war wirklich super zuverlässig, die wusste kannte jeden Prozess und alles. Und es gab immer mehr Reorganisationen, die hat immer mehr Aufgaben dazugekriegt. Und auf einmal war die ein bisschen blasser geworden und ruhiger und in sich gekehrter. Und die hat so richtig den Sinn an ihrem Job verloren.
Obwohl ihre Kompetenz ja da war.
Extrem. Ne?
Also total, extrem. Total krass, ja.
Ja. Wenn du in dem Zustand nach vielleicht sogar mehreren Einsparprogrammen, wo dann, was weiß ich, alle paar Jahre 15% der Ressourcen weggeschnitten werden und die prozessualen Verbesserungen, die mal versprochen wurden, damit man das Personal auch einsparen kann, ja dann doch oft so nicht gekommen sind, dann ist, also was für eine Haltung soll man da bringen? Da bleibt am Ende nur noch, ich brauche das Geld.
Ja.
Ich mache das Geld deswegen. Ja, da gibt's, das kennt man dann auch. Also Leute, die sehr resilient sind, die sagen dann, ja gut, wenn das jetzt hier so gewollt ist, dann machen wir halt nur noch 70%.
Ja, ich wollte gerade sagen,
gibt's,
so ein bisschen.
Gibt Job, Leute, die können das.
Ja, Job 9-to-5 und dann mache ich jetzt halt hier so das Nötigste und das war's dann irgendwie auch.
Ja, oder ich mach genau das, was von mir verlangt wird, aber halt eben nicht mehr in der 100%-Variante.
Ja. Ja, puh, Simone, Einsparprogramme können echt irgendwie so ein kleiner Stimmungskiller sein. Ja. Deswegen, ja, würde ich vorschlagen, gehen wir schnell weiter und nehmen uns mal das nächste Thema vor.
Suchen wir eins, wo mehr Energie drin steckt.
Ja, ich gehe mal in das persönliche Erleben, nämlich das Thema Chefwechsel. Haben, glaube ich, 99,9% der Angestellten oder auch Beamten schon kennengelernt. Und ich habe es vor einem Jahr erlebt, beziehungsweise bekomme jetzt zeitnah auch einen neuen Chef. Insofern ist das für mich persönlich auch gerade echt ein großes Thema, weil man natürlich auch nicht weiß, ne, wie werden welche Ebenen jetzt so im Arbeitsalltag verändert. Und da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, wie das so werden wird.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und da ist natürlich klar, beim Chefwechsel hast du auch im Erleben so eine totale Veränderung. Ne? Du hast eine Beziehung zu demjenigen gehabt, die vielleicht angenehm war, sowohl in der Arbeit als auch vielleicht persönlich. Es kann sein, dass derjenige Rahmenbedingungen verändert, was natürlich auch das Erleben deiner persönlichen Arbeit massiv verändern wird. Es kann sein, er nimmt die Aufgaben weg oder gibt welche dazu. Je nachdem. Und dann kommt er vielleicht auch noch auf die Idee von der Reorg. Das hatten wir ja schon.
Ja, das stimmt. Und auf jeden Fall befürchtet man, oder ich hat das auch jetzt, als ich, wie gesagt, einen neuen Chef bekommen habe, habe ich auch befürchtet, dass so das Gewohnte auf jeden Fall verändert wird oder eingeschränkt oder, also dass sich das auf jeden Fall irgendwie definitiv verändern wird. Ne? Das ist erstmal die Sorge. Ob es dann so ist, steht ja nochmal auf einem anderen Papier, aber mit der Sorge geht man dann irgendwie
auch. Es wird sich verändern, die Frage ist, wie sehr.
Hast du recht, ja. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück. Ja. Muss ich sagen, mit meinem neuen Chef jetzt.
Ja.
Was ich aber auch schon
nicht hör dazu.
Ja.
Hallo, neuer Chef von Toni. Sie hatte Glück mit dir.
Was ich aber auch von anderen Kolleginnen und Kollegen schon gehört habe, ist auf einmal das Thema Überforderung. Ne? Weil der Chef dann was möchte, was bisher nicht gewünscht war oder was man vielleicht auch nicht mitgebracht hat und das war irgendwie okay so. Und auf einmal fordert er irgendwas, wo man denkt so, nee, kann ich nicht.
Ja, das sind ja auch so diese ungeschriebenen Verabredungen, die man mit seinem Vorgesetzten hat. Ne? So irgendwas, was in meiner Stelle steht, was ich gar nicht kann, muss ich nicht machen. Kommt ein neuer Satz, so das machst du
ja,
jetzt.
Ja, genau.
Zack, Überforderung.
Ja. Und was ich, du hast ja eben schon gesagt, der neue Chef, und ich hatte ganz schön Glück mit ihm. Was mir da aufgefallen ist, dass es ganz stark auch mit diesem Vertrauensverhältnis zusammenhängt.
Total.
Und das war bei ihm jetzt wirklich so, dass das von Beginn an zum Glück, ich rede jetzt einfach mal von Glück, da wirklich gegeben war, beziehungsweise muss das auch aufgebaut werden. Also es ist ja auch die Frage, wie gehe ich aufeinander zu?
Ne? Ja, genau.
Also das, gehe ich erstmal offen
wunderbar.
Und so weiter.
Ja, da sieht man auch, was für eine Möglichkeit man auch hat, das selber mitzugestalten. Man ist im Chefwechsel nicht einfach ausgeliefert, sondern ich kann selber auch viel daran mit tun. auch mit einem freundlichen, zugewandten Umgang.
Ja.
Also auch vertrauensvoll auf denjenigen und nicht so skeptisch, so, was führt er jetzt hier im Schilde?
Ja.
Und
ja.
So.
Ja.
Und ja, was ich. Kann man schon viel machen.
Auch dem Chef, also dem neuen Chef, dann sagen, was man auch gerne macht.
Ja, ja.
Also auch nicht darauf warten, dass er es dann irgendwann sieht, dass man das gerne macht, sondern ich bin da auch ganz offensiv.
Weil ich es ja vorher immer machen durfte, hoffe ich, dass der mich das auch machen lässt.
Mhm. Ja, sondern ich bin ganz offensiv auch damit reingegangen, was mir Spaß macht, was mich weiterbringt oder was mir vielleicht auch nicht irgendwie so viel Freude bringt. Also da auch mit einer gewissen Offenheit dann reingucken. Aber das könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht auch schon so ein Thema Haltungsblock, oder?
Ja, nee, das ist ja das, was du tun kannst, was du gestalten kannst. An der Beziehung, an deinem Arbeitsplatz, Haltung, würde ich jetzt eher sagen, ist, wie trete ich dem entgegen? Mhm. Bin ich vertrauensvoll? Bin ich misstrauisch? Ja, und da spielt es natürlich auch für eine Rolle, was hat man von dem schon so mitgekriegt? Also welche Werte lebt der denn? Ja, und das kennt man ja nun mal. Es gibt bei Leuten, die Karriere gemacht haben, halt auch schon welche, denen ihre eigenen Interessen und ihr eigenes Vorankommen im Vordergrund zu stehen scheint. Also man kann es ja immer nur am Verhalten beobachten, also man kann das ja nicht wissen. Aber manchmal kommt es einem so vor, dass es Leute gibt, denen der eigene Bereich eigentlich weniger wichtig ist als das eigene Vorankommen. Und das löst bei manchen Menschen halt eben dieses Misstrauen aus.
Mhm. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall absolut recht. Und apropos Chef und auch diese Geschichte eigenes Vorankommen, wie sieht's denn da in dem Zusammenhang mit dem Thema Leistungsbeurteilung aus? Ja. Ne? Also so dieses Thema Fremdbild, Selbstbild des Chefs von mir, das hat doch garantiert auch Auswirkungen auf das Sinnempfinden, oder?
Ja, total. Also lass mal überlegen. Also beim Erleben, ja, wenn ich jetzt daran mich zurückerinnere, wie das so war, das Jahresgespräch, sei es ein Zielvereinbarung, Zielerreichungsgespräch oder auch früher noch das Mitarbeitergespräch. Also was wahrscheinlich ja die meisten, also ich habe das sehr gerne gehabt, wenn ich da gelobt wurde, wenn da Wertschätzung zum Ausdruck gebracht wurde und so. Wenn es mal Kritik gab, dann hat mich das auch belastet. Früher hat mich das dann auch angetrieben, ne, weil ich dann besser werden wollte in den Punkten. Und mit der Zeit, ja, habe ich es dann auch öfter mal, mir überlegt, ob ich das jetzt annehme oder nicht, ne, weil ich ja auch einen gewissen Blick darauf hatte, was für meinen Job jetzt wichtig ist. Ne? Weil früher war so ein schönes Beispiel, wie man sich zu kleiden hat im Büro. Ja, Jeans und Pullover war nicht ausreichend. Es musste am besten ein Hosenanzug sein oder so.
Ja,
also das hat ja mit dem Job nichts zu tun, es sei denn, ich muss zum Kunden, ich muss repräsentative Funktionen dann noch ausüben. Aber ich weiß, da bin ich auch schon früher ein bisschen anders drauf gewesen als die meisten. Ich habe aber dann 5 Hosenanzüge im Schrank hängen gehabt und habe auch jeden Tag einen angehabt.
Ja, aber du hast es ja eben auch gesagt. Es hat dich früher auf jeden Fall auch angetrieben, wenn du vielleicht auch mal Kritik oder Verbesserungsoptionen gespiegelt bekommen hast. Und da sind wir ja dann schon voll im Gestalten mit drin. Ne? Mhm. Also, dass man wirklich das Feedback auch nimmt, um damit was zu verändern, um damit sich auch weiterzuentwickeln, Dinge weiterzubringen.
Also ich würde es erstmal auch als Gesprächsanlass verstehen.
Mhm.
Ne, also wenn ich jetzt Kritik bekomme von meinem Chef, wenn es wirklich mit meinem Job und der Leistung und auch fürs Team eine Auswirkung hat, dann darf ich erstmal drüber nachdenken, ob das vielleicht berechtigt ist und ob ich da was tun kann.
Ja, was zu beitragen, genau. Also das sage ich zu meinen Mitarbeitern auch immer, ne? Das Thema Feedback, da sollen und dürfen sie dann auch schauen, was nehmen sie davon dann wirklich irgendwie auch mit und wo möchten sie doch wirklich aktiv da mitgestalten, sei es bei Zielen, aber auch bei solchen vielleicht eher ein bisschen weicheren Faktoren dann ja manchmal.
Ja. Ja, total. Und was natürlich hier an der Stelle eben, wo ich davon gesprochen habe, von dem ein Gespräch im Jahr, ist natürlich klar, was ich auch gestalten kann, ist mir inzwischen Feedback einholen, aber auch, wenn ich jetzt eine Zielvereinbarung habe, da stehen 5 Themen drin, auch selbst zu den 5 Themen im Laufe des Jahres Feedback geben, wo ich da stehe. Wird auf jeden Fall einen Einfluss haben auf die Leistungsbeurteilung.
Ja, ist eine Hohl- und Bringschuld quasi. Ja. Hast du noch einen Tipp bezüglich Haltung, wie so ein gerade jetzt auch Mitarbeiter oder auch die Chefs das Thema Leistungsbeurteilung, wie man da von der Haltung her reingehen kann, sodass es angenehm auch bleibt?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal bei mir selber zu gucken und zu sagen, das ist das Feedback meines Vorgesetzten, ist die Meinung von einer Person. So. Und die kann ich jetzt erstmal so stehen lassen und mich dann dadurch ein bisschen distanzieren, damit ich es nicht ganz so persönlich nehme, vor allem wenn es Kritik ist. Ja. Das ist seine Meinung, der hat auch eine gewisse Kompetenz. Ne, weil je nachdem, wie ich ihn auch schätze, das ist natürlich immer da die Frage, damit hat es ja auch viel zu tun, wie ich das Feedback einordne. Und es ist aber im Endeffekt eine Meinung von einer Person, die man sich anschauen kann und kann sich fragen, ist das so? Und wenn das so ist, was bedeutet das dann? Mhm. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp an der Stelle.
Und ich höre aber auch ein bisschen raus, auch so ein bisschen Distanz.
Ja,
quasi,
auf
ne?
jeden
also
Fall.
Es ist jetzt auch nicht zu groß und nicht zu schwer irgendwie
genau.
machen.
Genau, genau. Davon hängt ja eigentlich das Lebenswohl nicht ab. Es kann sein, dass da seine Karriereentwicklung von abhängt, okay. Aber auch da ist dieser eine Vorgesetzte jetzt nicht hopp oder top.
Und auch nicht von dem einen Gespräch. Also das finde
genau.
ich ist irgendwie auch ganz wichtig. Ne? Es kann jetzt mal ein Gespräch auch gegeben haben, wo es vielleicht auch mal ein bisschen mehr Kritik gab. Das heißt ja aber nicht, dass es dann damit irgendwie auch erledigt ist. Ne? Sondern dann darf man trotzdem, da sind wir wieder beim Thema Gestalten, nach vorne schauen und auch sagen, hey, ich habe es ja auch noch in der Hand und kann es auch irgendwie
genau.
verändern.
Ja, ja.
Ja, cool.
Genau so ist es.
Jetzt erinnere ich mich dran, in der letzten Folge hatten wir auch das Thema Privatleben. Weil das hatten wir auch letztes Mal gesagt, dass wir beide das Gefühl haben, dass so dieses Sinn finden, Sinn stiften, immer stärker ins Privatleben sich auch verlagert, auch bedingt durch Social Media etc. pp. Und dass ganz, ganz viele den Sinn wirklich nur noch darin suchen, was mache ich für einen Sport, wohin bin ich gereist, ja, umso weiter, exotischer und so weiter die Leute irgendwie unterwegs waren. Oder manche vielleicht auch im Ehrenamt. Würdest du sagen, ist das noch normal oder ist das schon problematisch, diese Entwicklung dahin?
Ich würde es immer als Trend und Tendenz sehen, wenn jemand im Job nicht so erfüllt ist, ne? Dann haben Menschen da die Neigung. Jetzt ist es oft so, dass sehr leistungsorientierte Menschen auch dann, wenn es sich im Job nicht mehr so stimmig anfühlt, trotzdem da noch Vollgas geben und dann viel zu wenig Energie haben, um das privat zu leben. Meine Meinung dazu ist so, also 8 Stunden jeden Tag, also wenn ich Vollzeit arbeite, bin ich 8 Stunden da im Vertrag und wenn ich dann noch die Pause dazu nehme, bin ich irgendwie 9 Stunden in dem Sozialkosmos Arbeit unterwegs. Und wenn das für jemanden, also wenn ich das ausklammern kann, dass ich da keinen Sinn oder wenig Sinn leben kann und das nur privat erlebe, wenn das für jemanden ausreichend ist, dann ist das natürlich kein Problem. Meine Wahrnehmung ist nur, für die meisten ist es doch ein Problem. Also wenn man sich privat mal darüber unterhält, wie es so für die Leute auf der Arbeit ist oder auch teilweise, man stellt nicht mal die Frage, man fragt die Leute, wie es ihnen geht und dann kommt erstmal eine ganze Weile am gemeinsamen Dinner irgendwie, kommt dann erstmal eine ganze Weile die Geschichten von der Arbeit, habe ich schon das Gefühl, dass es irgendwie nicht so ganz stimmig ist.
Und wenn ich jetzt eben genau dieses Gefühl habe, ne, ich lebe eigentlich nur noch außerhalb der Arbeit oder erlebe nur noch außerhalb der Arbeit eben diesen Sinn, den ich mir irgendwie auch wünschen würde. Wie kann die Arbeit da nun wieder stimmiger werden?
Also wenn es da mal früher was gab oder also wenn der Job früher Spaß gemacht hat und wenn der Job vom Grundsatz her zu einem passt, dann sind diese ganzen Edelsteinchen ja irgendwo noch da. Da gibt es eine ganz einfache Übung, die ich da empfehle. Das brauchst du dann mal ein Arbeitsblatt dazu. Du nimmst ein Blatt Papier, schreibst links Minus, rechts Plus hin und schreibst mal alles auf, auf der linken Seite, was dir keinen Spaß macht und auf der rechten Seite bei dem Plus, was dir Spaß macht. Und zwar alles, was da ist, auch wenn es dir keinen Spaß mehr macht. Ja, also wenn du sagst, okay, ich hier als HR-Referentin habe eigentlich sehr gerne immer Beratungsgespräche mit den Mitarbeitern geführt. Klammer auf, macht mir heute keinen Spaß mehr, weil ich nicht mehr genug Zeit dafür habe. Klammer zu, aber pack das mal weg. Und dann kann man wirklich gucken, wie kann ich von den Sachen, die auf der Plusseite steht, A, wieder mehr leben, das bewusster wahrnehmen und gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, das mir wieder mehr so zu machen, dass es mir Spaß macht. Da kann es auch sein, dass man sagt hier zu seinem Vorgesetzten, pass mal auf, ich nehme am, ich sage es jetzt mal ganz blödes Beispiel, ich kann am Team-Meeting nicht mehr teilnehmen, weil die 2 Stunden fehlen mir, um Beratungsgespräche für Mitarbeiter vorzubereiten. Und das ist mir wichtig. Ich komme nur noch die erste halbe Stunde ins Team-Meeting. Wäre mein Vorschlag. Und dann schauen wir mal, wie der Vorgesetzte damit umgeht, ja?
Ja, ja, ja.
Und dann wird der Vorgesetzte merken, oh, aha, hier habe ich ja wirklich Handlungsbedarf, weil
ja. Ja, gutes Beispiel. Bei mir wurde jetzt natürlich gleich die Chefin wieder getriggert, ne? Ich würde das jetzt natürlich
erstmal
nicht
sehen. Ich würde mir wäre mir genauso gegangen. Ich hätte sofort gesagt, nee, also Teammeeting müssen alle dabei sein.
Ich hätte das jetzt
aber ich hätte gedacht, Moment mal, er bringt ja so ein arbeitsbezogenes Argument. Wie kann ich das denn schaffen, dass ja. er die Freude an seinen Lieblings oder an sein, was heißt an seinen Lieblings, an seinen Tätigkeiten wieder mehr leben kann?
Ja. Ja, nee, also definitiv, ne, aber erstmal ist so die Reaktion, dass man echt denkt so, ja, nee, es geht nicht, ne, hier die 2 Stunden Team-Meeting müssen natürlich irgendwie alle dran teilnehmen, aber natürlich gibt's auch da Auswege, ne, ich verkürze das Team-Meeting, ich leg's anders, wie auch immer, ich kümmere mich mit demjenigen drum, was können wir tun, also,
ja. Genau. Genau, und es ist ja, also jetzt bei meinen Coaches über die letzten Jahre, da gibt's so ein paar Klassiker von Sachen, die zufriedener gemacht haben. Mhm. Jetzt zum Beispiel, also, alle, die es irgendwann geschafft haben, sich für Teilzeit zu entscheiden, atmen danach auf. Und wenn es nur der eine Tag in der Woche ist, ich kenne Leute, die arbeiten 90%, haben dann jede zweite Woche einen Tag frei, manche verblocken es auch. Dann gibt es Leute, die sich entschieden haben, das sind allerdings sehr, sehr schwierige und langwierige Entscheidungsprozesse, hat aber auch stattgefunden bei meinen Coaches, und zwar, die sind aus der Führungsrolle ausgestiegen. Es kann sein, dass sie nach einer Zeit wieder sagen, ach, mir fehlt was. Es kommt ganz drauf an, in was für eine Rolle die dann gegangen sind. Also ich habe zum Beispiel eine, die ist in eine Projektleitung gegangen, hoch anspruchsvoll, totale Herausforderung, und die ist happy. Dann gibt es Leute hier, ich habe eine vor mir sitzen, die ein Hobby gefunden oder intensiver gepflegt haben, ja, weil dann plötzlich der Lebensbereich Arbeit nicht mehr so krass im Vordergrund in der Aufmerksamkeit steht. Genau, und dann natürlich ein großes Thema, da habe ich auch, das ist immer wieder ein Thema im Coaching, ist wirklich Nein sagen lernen und das dann auch durchziehen. Und auch wie ich Nein sage, dass der andere weiß, die meint das jetzt auch ernst.
Mhm. Ja. Cool. Cool, cool, cool. Da haben wir ja echt jetzt heute nochmal das Thema schön durchgebohrt und wirklich so ein paar Fälle, Beispiele aus der Praxis, wo, glaube ich, sich ganz viele auch jetzt heute wieder gefunden haben, dann würde ich sagen, ist Zeit für einen Abschluss, oder?
Ist Zeit für einen Abschluss. Einen Satz würde ich gerne noch sagen. Also wir haben es ja wieder Sinn genannt, aber wer mit dem Wort vielleicht nicht so viel anfangen kann, es geht wirklich um das Thema Lebenszufriedenheit. Also hier, wir sprechen natürlich vor allem über Arbeitszufriedenheit, aber all das kannst du natürlich auf dein gesamtes Leben anwenden. Und wenn du den Lebensbereich Arbeit nur noch belastend und anstrengend empfindest, dass du da wirklich was machen kannst, dass das wieder anders wird. Das haben über die letzten Jahre meine Kunden wirklich ausnahmslos für sich entdecken können.
Cool. Ja, da hast du mir jetzt einen schönen Weg geebnet zu meinem Abschluss. Und was ich eben ganz besonders schön fand, war, du hast den Diamanten, zitiert. Und dass der Sinn tatsächlich im Job nicht plötzlich verloren geht, ne, sondern dass das so eine schleichende Geschichte ist und dass es aber diese kleinen Nuggets, diese kleinen brillanten Diamanten, die man eigentlich mal hatte, dass es die auch immer noch gibt und dass die nur eben durch Wiederholungen, wir hatten es vorhin, durch Reorganisation, Einsparprogramme irgendwie so ein bisschen zugedeckt wurden, und dass es die aber auf jeden Fall eben noch gibt, ja, und dass ich Sinn auch wieder ganz konkret zeigen kann, nämlich anhand dieser 3 Kategorien, die mich das Thema erleben, gestalten und auch in der Haltung. Und dass da schon eine Sache reicht, wenn ich mir die vornehme, dass das schon der richtige Weg dann sein kann, auch wieder Sinn sozusagen zu erfahren. Mhm. Und dass das Thema, wenn man Sinn nur noch im Privatleben stattfindet, auf jeden Fall ein Hinweis sein kann, dass man da mal hingucken muss.
Ja.
Und dass man da auf jeden Fall auch ja, den Blick nochmal auf den Job legen sollte und schauen sollte, ist es das noch, was kann ich tun? Auch da wieder ins Gestalten kommen. Ja. Wie kann ich mich da vielleicht auch rausmanövrieren? Sehr, sehr cool.
Sehr, sehr schön, Toni. Vielen, vielen Dank. Hast du so schön zusammengefasst.
Gerne.
Hat mir einen riesen Spaß gemacht heute. Ja, dann war es das von uns für heute zu dem Thema. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, Anregungen, bitte schreib uns gerne. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Deine Simone.
Und die Toni.
Das war Moment noch. Überleben in der Arbeitswelt. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Und lass gerne Bewertung oder einen Kommentar da. Ich freue mich sehr über dein Feedback. Bis zur nächsten Folge.